Herzlich willkommen zu Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Wir haben in dieser Folge Fjodor Kędzierski zu Gast, der mit uns gemeinsam schaut, wie unser Wohlbefinden und Bewegung miteinander zusammenhängen. Fjodor ist seit 14 Jahren Fachsportlehrer und Yogalehrer und systemischer Coach. Und heute erklärt er, welche Schritte jeder von uns gehen kann, um erfolgreich und anhaltend mehr Bewegung in sein Leben zu bringen. Herzlich willkommen, Fjodor.
Danke, Olli. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Bin auch ein großer Fan des Podcasts. Habe bisher fast alle Folgen mir angehört und bin jetzt froh, selbst hier sein zu dürfen.
Das macht natürlich doppelt so viel Spaß, auch noch mit jemandem zu sprechen, der den Podcast häufig hört. Und ich hoffe, das tun die ZuhörerInnen auch. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback unter podcast@familienservice.de oder auf deinem einschlägigen Podcast-Portal. Hinterlass uns gerne eine Bewertung. Und jetzt starten wir auch schon mit der ersten Frage, Fjodor. Mich würde am Anfang interessieren, wie bist du denn selber in Bewegung gekommen? Gab es da einen bestimmten Anlass oder warst du immer schon so sportlich? Meine, vor mir steht ja ein sehr sportlicher, durchtrainierter junger Mann.
Um ganz beim Anfang anzufangen, ich bin mit einem Sauerstoffmangel zur Welt gekommen. Damit war ich entwicklungsverzögert und meine Mutter war smart genug, zu meinem Leidwesen leider, mich zum Voltigieren anzumelden. Voltigieren bedeutet, auf dem Pferd Figuren zu machen, zu stehen und andere Figuren, um meine Koordination zu schärfen. War für mich damals nicht ganz so nett, weil ich war damals schon recht pummelig und hatte Leggings an und kleine Schläppchen und musste dann auf das Pferd drauf. Aber so kam ich dann das erste Mal zur Bewegung. Dann ging es mit Judo weiter, habe das aber nie richtig verfolgt und da habe ich viel gezockt, also Videospiele gespielt und hatte dann zu meiner Höchstzeit mit 17 130 Kilo. Und die Bewegung kam, nachdem ich ein Stück weit auch abgenommen habe, weil ich mich dann auch wohler gefühlt habe, ins Fitnessstudio zu gehen und habe das damals mit Körpergewichtsübungen angefangen, darüber hinaus dann Stück für Stück dann ins Fitnessstudio mich herangetastet und so hat das dann das Ganze seinen Lauf genommen und dann eben vor 15 Jahren dachte ich mir, so wie so viele, mache ich doch das, was mir gerade eh so viel Spaß macht und mir so viel Gutes tut, zu meinem Beruf und genau, bin dann zum Fachsportlehrer ausgebildet worden, meine Personal Trainer Lizenzen gemacht und so weiter. Und genau, so kam ich sozusagen zum Sport.
Interessant. Also es war nicht von Anfang an so, sondern du hast da schon auch deine eigene Geschichte gehabt. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Trotzdem würde ich gerne nochmal nachhaken an der Stelle. Was hat das mit dir gemacht, als du in Bewegung gekommen bist? Würdest du sagen, das war etwas, wodurch es dir heute besser geht?
Absolut. Ich hatte damals noch nicht den Ansatz, das wirklich wegen der Gesundheit zu tun. Es ging für mich damals eher darum, als junger Mann, mich attraktiver auch zu fühlen, mich wohler in meinem Körper zu fühlen, nach mehreren Jahren einfach Mobbing und Gehänseleien. Und habe aber doch dann relativ schnell gemerkt, wie die kontinuierliche Bewegung dafür gesorgt hat, dass ich mich auch psychisch besser fühle. Ausgeglichener bin. Ich weiß, wenn ich einen stressigen Tag hatte, habe ich mich auf den Sport gefreut. Und dieser Sport hat mir dann für mich gesorgt, dass ich ja eben runterfahren konnte. Es war mein Safe Space, ne, wo ich dann einfach meine Kopfhörer aufgesetzt habe und dann was auch immer für eine Bewegungsform ausgeführt habe, ob es Laufen war, ob es Krafttraining war oder eben Yoga. Und ich merke heute, dass ich, sagen wir es anders, bis 30 dachte ich, ich bin unverwundbar. Ich hatte nie irgendwelche Rückenschmerzen, nie irgendwelche Schulterschmerzen. Und ab dem 30. Lebensjahr hat es so langsam angefangen. Teilweise auch, weil ich es im Sport übertrieben habe, also meine Grenzen nicht gewusst habe und sie ausgetestet habe. Zum anderen aber auch, weil ich mich dann, weil auch die Alterserscheinungen so langsam eintreten. Die Gelenke schleißen ab über die Jahre. Und da muss ich sagen, dass ich schon glaube, hätte ich meinen Lebensstil von meiner Jugend weiterbehalten, dass es mir körperlich schlechter gehen würde. Und wie gesagt, psychisch tut es mir einfach unfassbar gut zu wissen, ich habe diese Auszeit beim Sport.
Jetzt klingt das alles so schön, ne? Du hattest 130 Kilo, dann hast du ein bisschen abgenommen, dann hast du angefangen Sport zu machen und dann hast du dich immer schon auf den Sport gefreut und es hat viel Gutes bewirkt in deinem Leben und das kann man ja auch gut nachvollziehen. Aber mal Hand aufs Herz, war das wirklich immer so leicht oder hat dich das am Anfang vielleicht auch Überwindung gekostet?
Olli, Hand aufs Herz, bis heute kostet es mich manchmal Überwindung. Wenn das Wetter draußen schön ist, gehe ich lieber mit Freunden irgendwo hin. Oder wenn das Wetter nicht gut ist, dann ist die Gefühlslage nicht so richtig cool, um trainieren zu gehen. Ne? Es ist nicht so, dass ich, also Bewegung kostet erst einmal ein Stück weit Energie. Und was mir hilft, ist zu wissen, dass ich danach ein Net-Plus habe. Also auch wenn es mich Überwindung kostet, mich zum Sport aufzuraffen, geht es mir danach besser. Und da ist nicht nur die ganzen Endorphine, die freigesetzt werden beim Sport, ein Faktor, vor allem aber auch die Selbstwirksamkeit. Also wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich gestresst bin, zu wissen, ich habe einen Ort oder ich habe eine Methode, bei mir ist es eben unter anderem der Sport, der mich da wieder settelt, das ist meine Motivation. Ich glaube, wir werden später mal über das Thema Motivation sprechen, noch ein bisschen detaillierter. Und das ist für mich der Punkt, der mich motiviert, auch wenn ich mal Tage habe, wo ich nicht wirklich Lust habe. Ne? Ab dem Anfang ist immer alles entspannt, gerade beim Kraftsport, aber auch beim Laufen, wenn man auch eine gewisse Progression haben will. Aber du kommst irgendwann an deine Leistungsgrenzen, die du natürlich ein Stück weit austesten darfst. Und in diesen Momenten ist es dann immer anstrengend. Du weißt, oh, jetzt habe ich irgendwie einen besonders langen Lauf vor mir oder intensiven Lauf oder ich habe besondere schwere Gewichte auf meinem Trainingsplan stehen. Da kickt dann so die Prokrastination ein und die Verdrängung. ich habe ja noch bis Ende der Woche Zeit, obwohl das eigentlich am Mittwoch schon gemacht sei. Also das ist ein Steady Doing. Ich habe aber auch Kollegen, die sagen, das muss ein Lifestyle werden. Und wenn es ein Lifestyle geworden ist, dann ist dafür habe ich zu viele andere Lifestyles, als dass der Sport speziell mein Haupt-Lifestyle. Weil damit geht ja auch dann Ernährung einher. Und ja, genau. Insgesamt ist es immer noch manchmal eine Überwindung. Nur habe ich über die Jahre erfahren, wie gut es mir sowohl körperlich damit geht, wie auch psychisch. Und das motiviert mich immer, weil ich von diesen Erfahrungswerten zehren kann und damit meinen inneren Schweinehund überwinde.
Das war ja jetzt die sogenannte anekdotische Evidenz, ne? Also deine eigene Geschichte und quasi der Proof of Concept, der bei dir ja sehr, sehr gut funktioniert hat offensichtlich. Lass uns doch mal ein bisschen reingucken, was die Wissenschaft dazu sagt, zu der Verbindung zwischen Bewegung und psychischer Gesundheit. Du hast uns da ein bisschen was mitgebracht.
Ja, wir haben die Herausforderung bei Studien, gerade wenn es um Gesundheit geht, dass wir, was die Trainingsprinzipien anbelangt, eigentlich keine Schneeflocken sind. Also wir sind nicht so special. Egal welches Alter, es gibt ein paar Sachen, die können wir verändern. Können wir verändern, wenn wir älter werden oder je nachdem, welche Herausforderungen der Körper einem mitbringt. Aber im Großen und Ganzen sind wir da eher klar. Aber was die psychologischen Effekte anbelangt, ist es ein bisschen differenziert, aber jeder kommt aus einem anderen State heraus. Was wir aber durch die Bank weg sehen, ist, dass durch diesen Endorphin- und Adrenalin-Cocktail, der beim Sport oder bei der Bewegung ausgeschüttet wird, die Leistungsfähigkeit zum einen besser wird, die Selbstwirksamkeit wird besser und dass wir mit Bewegung ganz klar anschreitende Demenz stark vorbeugen können. Da rede ich jetzt nicht von Alzheimer. Wenn du Alzheimer diagnostiziert bekommst, dann gibt's natürlich hilft da die Bewegung, aber das ist etwas, was genetisch vorbestimmt ist. Da kann man mit unterstützen noch, aber gerade die Demenz, die anschreitende, wird durch Bewegung entgegengewirkt. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ob du den Trend mitbekommen hast, 5-6 Jahre her, da gab's diese ganzen Gedankenspiele, nee, diese Rätsel, die man lösen sollte, um die Gehirnleistung zu erhöhen. Ne?
Und Sudoku und sowas.
Genau. Dazu zum Beispiel gibt es fast gar keine wissenschaftlichen also es gibt Wissenschaft, aber die sind nicht meta-analysiert, immer nur mit einem ganz kleinen Spektrum und oftmals auch gesponsert von den Herstellern der Spiele. Und da ist es, hier geht es um die Neuerung. Bedeutet, wenn du ein Spiel einmal verstanden hast, dann passiert in der neurologischen Entwicklung nicht mehr ganz so viel. Und wenn wir uns jetzt den Kraftsport anschauen als Beispiel, als Hintergrund, alles, nicht nur unsere Gedanken, die wir sortieren oder unterhalten, die wir führen, sondern auch Bewegung und vor allem das Bewegen von Gewichten oder beim Laufen. Da wird das Nervensystem gefordert. Und Muskeln, auch wenn wir uns das gerne mal so vorstellen, haben keinen, ich packe jetzt nur 5, 10 oder 70% an, sondern sie haben entweder voll on oder voll oder gar nicht aktiviert. Das bedeutet, was passiert, wenn ich Krafttraining mache? Wenn ich Krafttraining mache und ich ein Gewicht mit leichtem, ein leichtes Gewicht aufnehme, dann sind erst einmal so und so viel, sagen wir mal 10 Muskeln involviert oder Muskelfasern. Und wenn das Gewicht schwerer wird, muss das Nervensystem mehr Muskeln aktivieren. Und das hat einen ähnlichen Effekt wie eben die Spiele. Nur das Ding ist, ich kann immer wieder mit derselben Übung das Gewicht erhöhen und dadurch, dass das Nervensystem mehr Muskeln rekrutieren muss, hast du immer wieder diesen Anpassungsprozess. Und das sorgt dafür, dass wir uns, kognitiv mit Dingen wie Kraftsport weiterentwickeln können und auch eben das Nervensystem aktiver halten können. Da kommen wir zur Neuroplastizität auf, was das nochmal macht, also die Entwicklung von neuen Nervenzellen. Und das ist super spannend und wissenschaftlich auch sehr, sehr gut dokumentiert. Was Studien anbelangt zum Thema, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht so gut fühle? Da habe ich es eben schon mal angesprochen gehabt, der Cocktail aus der physiologischen Geschichte bedeutet, dass ich mich durch die Bewegung aktivieren kann und aber auch diese Selbstwirksamkeit, die ich eben schon mal bei mir angesprochen habe, das sorgt dafür, dass wir dort schon relativ klar sagen können, auch wissenschaftlich, dass Bewegung in allen Bereichen unseres Gesundheitsapparates förderlich ist. Körperlich ja, aber vor allem auch mental. Was auch sehr spannend ist, dass wir immer das Thema auch haben, ne, Langlebigkeit. Momentan auch, glaube ich, ein ziemlicher Trend auf allen Social Medien, Longevity, Langlebigkeit. Und die Herausforderung hier ist, reden wir nur von Langlebigkeit, also wie alt kann ich werden oder wie mobil, wie fit oder wie sehr kann ich mein Leben noch genießen in dem hohen Alter? Und da ist Mobilität ein wichtiger Faktor. Also wie gut komme ich zum Beispiel morgens noch aus meinem Bett raus oder die Treppen hoch? Und es gibt zwei wissenschaftlich mittlerweile sehr dokumentierten Datenpunkte, wo wir sagen können, das ist ein direkter Indikator für ein gesundes Nervensystem, aber auch eben, wie gut komme ich durch den Alltag. Das ist einmal die Griffstärke. Also wir kennen noch diese kleinen Handgeräte, die wir drücken können. Ne?
Hatte ich auch mal
einen. Genau, richtig. Ja. Und da gibt es auch relativ günstiges Geld zu kaufen. Einfach einen Tester, der guckt, wie stark ist die Griffkraft. Und das Zweite ist die Beinkraft. Also wie stark sind deine Beine im Verhältnis zu deinem Gewicht, um zu gucken, okay, wie gut kann ich dort nochmal im Kraftsport oder eben auch durch Yoga oder andere Bewegungsformen, je nachdem, was die Zuhörerinnen für sich auch nochmal entdecken an Bewegungsformen. Das sind die zwei Faktoren, wo wir sagen können, das ist nicht nur für die Neuroplastizität gut, sondern auch eben für die Selbstwirksamkeit und wie gut komme ich ins hohe Alter mobil.
Also wichtig, bis ins hohe Alter mobil zu bleiben, um körperlich und geistig gesund zu bleiben oder die größtmögliche Wahrscheinlichkeit zu erreichen, körperlich und geistig gesund zu bleiben und mich immer wieder neu herausfordern. Also der nächste Schritt, die nächste Entwicklung ist das, was für das Gehirn und für den Körper gut ist. Immer wieder das Gleiche in derselben Intensität zu machen und immer wieder das zu machen, was ich schon kenne, bringt mich am Ende nicht weiter.
Das hast du super zusammengefasst und nochmal kurz vielleicht einen Sidestep dazu. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich krafttechnisch oder eben auch bewegungstechnisch im Alltag zu bewegen, hat das ja auch ganz viele andere Konsequenzen. Wahrscheinlich wird mein Sozialleben darunter leiden, weil ich eben nicht mehr so oft rausgehen kann. Ich kann die Dinge, die ich im Haushalt vorher getan habe, nicht mehr ohne Hilfe machen. Und was das nochmal was mit der psychologischen Belastung zu tun hat, eben nicht mehr autark sein zu können, Das ist nochmal ein Faktor, der vielleicht jetzt nicht wissenschaftlich jetzt so durchleuchtet worden ist, aber es macht Sinn, dass Menschen, die ins hohe Alter auch noch mobil und alles tun können, ihren Hobbys nachgehen können, dass das auch nochmal einen Einfluss darauf hat, wie ich mich dann im Alter auch psychisch fühle.
Jetzt gibt es ja ganz viele Arten von Bewegung. Es gibt Yoga, es gibt Krafttraining, es gibt Pilates, es gibt Aerobic, Joggen, was auch immer. Welche Arten von Bewegung oder gibt es Arten von Bewegungen, die besonders effektiv sind für die psychische Gesundheit?
Sie sind alle beneficial, jeder für sich auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns immer kurz gegenüberstellen, das Cardio-Training, also das kardiovaskuläre Training versus Krafttraining beispielsweise. Da können wir es eigentlich gar nicht so gut differenzieren, weil auch wenn ich vielleicht mit Gewichten arbeite und kurze Pausen vielleicht dazwischen habe, wird mein kardiovaskuläres System auch, also die Trennscheibe ist gar nicht so stark da. Ich würde das Krafttraining, je nachdem, was für ein Zeitbudget meine Klienten auch haben, immer priorisieren, kombiniert mit Mobilitätstraining. Die Gründe dafür habe ich eben schon mal teilweise genannt, dass eben die Griffkraft, aber auch die Beinkraft extrem wichtig sind, um dann später auch im höheren Alter noch gut durch den Tag zu kommen. Das zweite ist ein regelmäßiges Ausdauertraining. Das können wir aber unterteilen, entweder für diejenigen, die auch den Benefit haben möchten, draußen zu laufen. Weil wir haben immer so viele Faktoren, die mit reinspielen. Wenn ich laufen gehe auf dem Laufband, würde ich den Mehrwert im Vergleich zu Krafttraining eher geringer sehen. Wenn ich aber rausgehe und die Natur genieße, frische Luft habe, was anderes sehe, außer von meinem Büroschreibtisch mit einem Bildschirm auf ein Laufband mit Bildschirm zu wechseln, würde ich sagen, ist der Faktor vielleicht nicht ganz so stark. Aber wir können auch unterscheiden beim Lauftraining oder beim kardiovaskulären Training eine hochintensive Einheit oder eine höherintensivere Einheit für eine kürzere Zeit zu machen. Dann habe ich gleichzeitig auch noch ein Stück weit Krafttraining mit dabei. Und wenn jemand laufen gehen möchte, weil es ihm das Spaß macht, versucht vielleicht eher nach draußen zu gehen. Zum einen, weil die Kalorienanzeigen, die dieser schöne Monitor auf dem Laufband erklärt, viel zu hoch angesetzt ist in den meisten Fällen. Und diese Stunde, die ich auf dem Laufband verbringe, oftmals gut ist. Aber diese Benefits, die ich von der frischen Luft hätte, wenn ich draußen bin, sind wesentlich geringer. Die dritten Aspekt, wo ich natürlich auch verhaftet bin und kleine Leidenschaft für habe, ist Yoga. Bei Yoga ist es so, dass wir nochmal ganz genau darauf achten, dass wir Aktivierungsphasen immer auch gefolgt haben von Ruhepausen, wo wir uns auf Atmen konzentrieren. Und du kannst dir unser Atemsystem so vorstellen, dass wir im Grunde zwei Hauptmechanismen haben, wie wir atmen. Das ist einmal die Bauchatmung und das ist die Brustatmung. In den meisten Fällen, durch das viele Sitzen, dass wir so eingeknautscht im Büro sitzen, ist der Bauch gar nicht so frei, als dass wir in den Bauch atmen könnten. Sondern wir atmen dann automatisch eher in die Brust und in den Schulterbereich. Was per se erst einmal nicht schlecht ist, nur das Nervensystem wird eher aktiviert im Sympathikusbereich, wenn wir in die Brust atmen. Das können wir auch beobachten.
Da muss ich einmal kurz da reingehen, weil du gerade gesagt hast, Sympathikus. Das muss man einmal ganz kurz erklären, was der Sympathikus ist.
Das autonome Nervensystem reguliert unsere ganzen Prozesse im Körper. Beispielsweise das Atmen. Wir können das zwar aktiv steuern, indem wir die Luft anhalten, aber es passiert auch, wenn wir es nicht machen. Genauso ist es mit der Verdauung und mit vielen anderen Prozessen. Das läuft automatisch, autonomes Nervensystem. Und dort haben wir nochmal zwei Unterscheidungen. Das eine ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus ist eher aktivierend, den brauchen wir, wenn wir uns freuen, wenn wir irgendwie enthusiastisch sind, aber auch, wenn wir gestresst sind, wenn wir uns vielleicht zu viel freuen. Ne? Weil auch auch positiver Stress kann manchmal zum Stress ausüben. Ne? Der Parasympathikus ist eher der uns nach unten reguliert. Und das muss auch nochmal gesagt werden, es ist nicht so, dass einer komplett off ist und der andere komplett on, sondern es ist immer im Nervensystem eine Ausregulierung. Und der Parasympathikus, also der entspannende Part, wird eher aktiv, zum Beispiel wenn wir gegessen haben. Er sorgt dafür, dass wir in den Rest- and Repair-Modus wechseln, also in den Ruhe- und Erholungsmodus wechseln. Und der Sympathikus ist eben derjenige, der uns aktiviert. Und mir ist auch nochmal in dieser Thematik wichtig zu betonen, der Sympathikus, der oftmals so als der Buhmann hingestellt wird, der ist für uns extrem wichtig, weil er lässt uns auch Dinge tun. Er lässt uns motivieren, uns aktivieren. Nur sind wir in einem Zeitalter, mit dem wir ganz viele Notifications auf dem Handy haben. Es sind immer mehr Tasks, die wir haben, weil unsere Leben sind komplexer geworden. Auch wenn es die Technologie mal versprochen hat, dass es weniger komplex wird. Und beide sind auf jeden Fall wichtig. Und im Yoga ist es so, dass wir versuchen, sowohl über die verschiedenen Atemtechniken, Pranayama, aber auch über die Bewegungsarten im Yoga, beides auszuregulieren. Insbesondere im Hatha-Yoga, in der indischen Form, ist es so, dass du eine intensive Einheit von 5 bis 10 Minuten, das kann nur eine Asana, also eine Übung sein, und dann gehst du eigentlich in den Erholungsmodus. Also du legst dich kurz hin oder du atmest kurz tief ein und aus. Und das hilft. Und um das mal mit dem Atmen zu recappen, man kann das wunderbar beobachten, wenn ich beispielsweise mich erschrecke, da atme ich ein. Ne, wenn ich irgendwie was, so, wenn ich mich nach einem langen Tag bei IKEA dann endlich auf eine Couch setze, um mich zu erholen, atme ich aus. Und genau dieses Spiel mit der Einatmung eher aktivieren und der Ausatmung, da arbeiten wir im Yoga relativ viel mit. Also wenn wir merken, wir möchten eher eine entspannende Runde machen, dann atmen wir viel aus, kurz ein, lange aus und umgekehrt. Wenn ich mich aktivieren möchte, dann atme ich länger ein oder schneller ein als aus. Und so ist Yoga aus dem Aspekt großartig. Und die Kritik, die ich vielleicht habe am westlichen Yoga, möchte ich mal sagen, ist, dass der Fokus eigentlich auf einer Sportart mittlerweile liegt. Also wenn ich in ein Yoga-Studio gehe oder ein Fitnessstudio vor allem, dann geht es eher darum, die Bewegung abzuspulen, anstatt sich wirklich die Zeit zu nehmen, auch zu reflektieren, zu atmen und runterzukommen. Und also wenn jemand mit Yoga Lust darauf hat, bitte sucht euch ein gutes Yoga-Studio, lasst euch beraten, welche Yoga-Stunden sind für euch mit euren Needs wichtig, und dann bekommt ihr da auch genau das. Im Fitnessstudio könnt ihr mega Glück haben und einen tollen Trainer haben, sind alle toll, aber vielleicht nicht mit dem Fokus, dass du in die kompletten Benefits mitnimmst vom Yoga. Ich fasse mal kurz zusammen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich meine Klienten immer erst in das Krafttraining langsam einführen, sehr niederschwellig, vielleicht mit 10, 15 Minuten pro Einheit, langsam anfangen. Eine Cardio-Einheit ist super einmal die Woche. Das Yoga bzw. das Beweglichkeitstraining und die Atemtechniken, die würde ich auch ungefähr einmal die Woche, wenn es im Zeitbudget drin ist. Und hängt immer davon ab, was bringt der Kunde für ein Bedürfnis mit, was ist seine Zielsetzung und welches Zeitbudget bringt er mit.
Da kam gerade ein bisschen der Yoga-Lehrer in dir durch, aber ich fand das ganz spannend, da mal ein bisschen einzutauchen. Und wer Fyodor mal live erleben will, kann gerne auf den YouTube-Kanal von PME Familienservice einmal einchecken. Da gibt es dienstagsabends immer eine Yoga-Live-Session mit Fyodor. Und die Sessions kann man natürlich im Nachhinein auch noch auf dem Kanal sich anschauen.
Genau. Danke für die kurze Werbung. Eins dazu noch. Dieser Yoga-Kurs ist sehr, sehr niederschwellig angelegt. Was auch einfach eine tolle Sache ist beim Yoga. Das bedeutet, jeder kann dort sofort mit uns einsteigen. Manchmal vielleicht ist es am Anfang ein bisschen viel, aber trotzdem geben wir immer auch Optionen mit, was man machen kann, wenn es einfach gerade jetzt zu viel ist. Weil auch das beim Sport, bei Bewegung immer wichtig ist. Wo sind meine Grenzen? Wo weiß ich, da möchte ich jetzt gerade nicht drüber gehen? Und wo kann ich vielleicht ein bisschen mich erweitern dahingehend? Genau.
Okay, also schaut da gerne mal vorbei. Wir wollen ja heute über das Thema Bewegung und Psyche vor allem sprechen. Und deswegen ist meine nächste Frage, wie kann Bewegung helfen, die alltäglichen psychischen Probleme wie Stress oder Ängste zu lindern? Ganz wichtig. Es geht hier um Prävention und nicht um Behandlung von psychischen Leiden.
Absolut. Ich bin zwar der Überzeugung, dass es unterstützend zur Schulmedizin unterstützend auch dann gut sein kann. Aber es ist nicht so, dass das eine Wunderpille ist, weil wenn man wirklich starke Belastungen hat, braucht man Hilfe. Man muss sich austauschen können. Man muss auch gucken, wo sind die einzelnen Leistungsgrenzen. Genau. Ich würde sagen, der größte Benefit ist die Entwicklung der Selbstwirksamkeit. Also ich habe die Möglichkeit, über ein bestimmtes Ritual oder eine bestimmte Bewegungsform mich mal kurz rauszunehmen aus dem Daily Business. Also zum Beispiel, wenn ich die Kopfhörer aufsetze oder auch nicht, je nachdem, und laufen gehe. Ich kann mich aus Situationen, die vielleicht zu Hause oder auf der Arbeit da ist, mal kurz rausziehen. Das kann aber auch schon der Spaziergang in der Mittagspause sein. Nur, dass ich einfach kurz mich aus diesem aus dem Umfeld kurz zurückziehe, um zu reflektieren, was war das gerade und was stresst mich gerade eigentlich wirklich. Das Zweite ist, dass wir wissenschaftlich gut nachweisen können, dass durch Bewegung zwar erst einmal das Cortisol, also das Stresshormon, nach oben geht, aber langfristig auch durch Bewegung abgebaut wird. Wie genau, wissen wir noch nicht so richtig genau. Man geht davon aus, dass es, wie eben besprochen, auch wirklich ist, erstmal rauszugehen aus der Situation, um dann das von außen zu betrachten. Neurologisch beziehungsweise physiologisch haben wir den Cocktail an Endorphin, Serotonin wird ein bisschen besser produziert. Wir haben andere, uns eher sagen wir, stimmungsaufhellende Mechanismen, die einhergehen mit der Bewegung, weil der Körper, oder wir wissen, dass Bewegung uns gut tut. Das bedeutet, der Körper belohnt uns für Dinge, die er braucht und die ihm gut tun. Das ist beim Essen zum Beispiel, dass der Hunger kommt, dann hat man dieses tolle Gefühl, hoffentlich, dass es ein gutes Essen war und ist dann irgendwie gesättigt zu Hause. Das haben wir mit der Sexualität, dass uns das auch eine Belohnung bringt, wenn wir da in soziale Kontakte eintreten. Wir merken es, wenn wir mit Menschen interagieren, auch mit Freunden und Gespräche suchen, die uns gut. Also da wird immer werden immer Hormone auch mit ausgeschüttet. Und beim Sport ist es so, dass da eben dieser Cocktail an verschiedensten Hormonen dafür sorgt, dass wir uns besser fühlen. Jetzt kommt aber eine kleine Warnung. Ich habe vor 6 Jahren aufgehört, Klienten nach 19 Uhr zu trainieren, insbesondere mit High-Intensity-Training, also mit hochintensiven Training. Weil die Leistungsträger, die selbstdefinierten Leistungsträger, gerne nach dem Sport, also nach der Arbeit, nochmal sich richtig gerne auspowern wollen. Und das macht aber was im Umkehrschluss mit deiner Erholung, weil du pitchst dich halt nach oben, genauso wie gut es sein kann, mit diesen Endorphinen und mit diesem hohen Kreislaufpegel sozusagen dann durch den Tag zu gehen, so kann es eben abends auch hinderlich sein. Ne? Wenn ich total aufgeputscht bin, komme ich weniger zur Ruhe. Das bedeutet, wir haben also den Aspekt dieses, dass wir den Hormoncocktail haben. Wir haben den Aspekt, dass wir über Bewegung aber auch soziale Kontakte knüpfen können. Je nachdem. Ich kann in Laufgruppen gehen. Ich kann in Bewegungs-, wo auch Menschen mit verschiedensten Herkünften, also meinungstechnisch, aber auch so kulturell, trotzdem einen Ort haben, wo zusammenkommt und ein gemeinsames Ziel haben. Ob es das Boxen ist oder ob es der Kraftsport, das Laufen oder was auch immer ist. Und das schafft auch mal einen Raum für sich. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist es insbesondere für Väter und Mütter oder Pfleger von Familienangehörigen auch mal schön einen Ort zu haben, wo sie sich nicht mit den Alltagsproblemen rumschlagen müssen, sondern sich mal kurz davon ablenken können. Und ist wie eine Art Meditation, wo du rausgehst. Nur, dass du dich eben, für viele Menschen ist Achtsamkeit, Meditation eine große Herausforderung, weil man sozusagen sich darauf konzentriert, nichts zu tun oder zumindest zu beobachten, je nachdem, was für eine Art Meditation man mal praktiziert. Und bei Bewegung ist es so, du hast ein klar vorgegebenes Ziel und daran hältst du dich. Du läufst immer die ganze Zeit. Und das sind so die Aspekte, die mir einfallen würden, warum Bewegung den meisten Menschen helfen kann. Und da auch nochmal das unterstreichen, was du am Anfang gesagt hast, es ist jemand mit einer ganz starken Depression zum Beispiel, der hat ganz andere Herausforderungen, als seinen Trainingsplan zu optimieren. Da geht es darum, rauszukommen, niedergeschlagen zu sein, nichts mehr Gutes zu sehen und trotzdem irgendwie rauszukommen. Und da muss man woanders erstmal ansetzen, ne? Aber wenn man so eine kleine Stimmungsverschiebung hat und es nicht so gut tut, dann kann, wie gesagt, die Bewegung aus den eben genannten Gründen sehr, sehr gut helfen.
Lass uns doch mal bei der Herausforderung bleiben, denn jetzt gerade haben wir darüber gesprochen, was bringt uns das alles, aber da muss ich ja erstmal hinkommen. Das heißt, die Frage ist, wie komme ich denn überhaupt in diese Bewegung? Braucht es dafür immer erst den großen Schlag vor den Bug, also der Arzt, der mir sagt, oh, Sie haben Bluthochdruck, oder schaffe ich es vielleicht auch früher in Bewegung zu kommen?
Aus meiner Erfahrung braucht es in vielen Fällen diesen Schlag. Das liegt zum einen auch daran, dass unser Körper unfassbar anpassungsfähig ist. Und wir vergessen wir wissen nicht mehr, wie gut sich unser Körper eigentlich anfühlen kann, weil wir das, wie wir uns jetzt fühlen, als jetzigen Standard sehen. Wenn ich jedoch einen akuten Fall habe von etwas, dann wird mir dieser Switch zwischen dem, wie es mir jetzt geht und wie es mir danach, also wie es mir da vorgegangen ist und nachgegangen ist, wird mir viel bewusster. Und dadurch hat man so ein kleines Aha-Erlebnis. Es gibt aber auch viele Menschen, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur das auch hinbekommen, zu sagen, ich möchte das jetzt und es auch durchzuziehen. Aber diese Personengruppe weiß schon recht genau, was möchte sie eigentlich damit bezwecken? Was ist deren Ziel? Was ist das Warum dahinter? Und das ist elementar wichtig, egal ob das jetzt durch einen Schicksalsschlag kam oder durch eine andere Herausforderung im Leben oder eben durch den Entschluss, den ich vielleicht am 31. Dezember geschlossen habe, dass es ab 1. Januar besser wird. Wichtig ist, das Warum nochmal wirklich klar zu haben, weil ganz klar ist, es ist nicht immer leicht. Also das Warum ist wichtig. Dann ist es nochmal, um das einzuordnen, es bedeutet nicht, in Bewegung zu kommen, dass ich mich im Fitnessstudio anmelden muss, dass ich jede Woche 5-6 Stunden im Fitnessstudio verbringen muss, oder dass ich den ganz spezifischen Plan brauche, um meine Ergebnisse zu erzielen. Wenn du gerade erst anfängst mit Bewegung, reicht ein generischer Plan mit 6-7 Übungen, die du 2-3 Mal die Woche praktizierst. Am Anfang ist es nur einmal die Woche. Und wenn ich aber in dieser Szene, man kann es fast schon Szene nennen, nicht drin bin, sondern nur mich dann auf soziale Medien informiere, wird alles hochkomplex gehandelt. Also es wird, ne, weil natürlich fällt es Tausenden von Influencern schwer, immer dasselbe Programm zu verkaufen, obwohl es vollkommen ausreichend ist. Das heißt, wenn man da so rein stolpert, dann fühlt sich das so, okay, ich muss jede Woche meine Übungen wechseln, ich muss die Wiederholungszahlen, ich muss mit Prozenten des Gewichts arbeiten. Also das wirkt hochkomplex, ist es aber nicht. Also zwei Einheiten, 30 Minuten mit einer moderaten bis intensiven Krafttraining-Einheit sorgt schon dafür, dass ich bis zu 80% des Effekts habe, sowohl körperlich wie aber auch mental.
Da sind wir bei dieser 80-20-Regel, ne? Also 20% des Einsatzes sorgen schon für 80% des Ergebnisses. An der Stelle würde ich gerne eine HörerInnenfrage einstreuen. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir reden ja hier ganz viel über Prävention. Ja, und dass das präventiv helfen kann. Und jetzt fragt hier jemand, wie kann ich mich motivieren, wenn ich unter Depressionen leide? Und da müssen wir nochmal ganz klar hervorheben, es geht hier um Prävention. Und wenn ich schon in der Depression bin, dann hast du eben gesagt, dann habe ich natürlich ganz andere Herausforderungen. Und dann bedarf es professioneller Hilfe, dann bedarf es einem Arzt und einer Therapie. Ja, und möglicherweise, das können wir hier nicht beurteilen, nicht sagen, braucht es dann auch eine medikamentöse Unterstützung für eine gewisse Zeit. Aber vielleicht hast du doch 1-2 Ideen, wie Menschen, die unter Depressionen leiden, mit dem Thema Bewegung umgehen können.
Also ich habe zu dieser speziellen Frage nur den Tipp, sich wirklich begleiten zu lassen, frühestmöglich, zu schauen, wie kann ich mich vielleicht mit einem Therapeuten eine Art von Accountability machen und vor allem auch Plan B entwickeln. So, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich bin eh schon in der Depression und ich scheitere schon wieder an irgendetwas. Oder ich packe mir zu viel auf die Liste. Und da ist eben wichtig, jemanden zu haben, der einen da begleitet. Und sobald man das hat, kann man ganz langsam, Stück für Stück, sehr, sehr, sehr niederschwellig anfangen, kleine Erfolge zu feiern. Und wenn wir auch nur jeden Tag 1% verändern, wer das Buch gelesen hat mit die 1%-Regel, am Ende des Jahres haben wir dann trotzdem 365% Steigerung drin. Ne? Und das ist, glaube ich, den Tipp, den ich geben kann. Nicht überfordern, zu gucken, was kann ich machen in Momenten, wo es mir gut geht, das zu probieren, ohne das als Scheitern zu sehen, wenn es mal nicht klappt. Das wäre, glaube ich, der Tipp, den ich mitgeben könnte.
Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben. Und auch die kleinen Erfolge zu feiern, ne? Auch mich zu belohnen, wenn ich mal was geschafft habe, was mir unheimlich schwer gefallen ist. Und das kann an ganz blöden Tagen sein, dass ich es geschafft habe, mir die Zähne zu putzen. Manchmal reicht das schon aus. Gut, das eine ist ja, den ersten Schritt zu machen. Ne? Also das erste Mal rauszugehen, das erste Mal ins Fitnessstudio zu gehen und da zu trainieren. Und dann muss das ja aber irgendwie, damit es langfristig funktioniert, in eine Gewohnheit übergehen. Lass uns mal über den Aufbau von Gewohnheiten sprechen.
Gewohnheiten. So wie sie momentan deklariert wird, braucht es für eine Gewohnheit, um das zu erklären. Im Alltag haben wir unheimlich viele Prozesse, die mittlerweile automatisch ablaufen. Das ist, wenn wir es dann machen oder wenn wir es schaffen an dem Tag, die Zähne zu putzen. Ich weiß genau, wo meine Zahnbürste ist. Ich muss darüber nachdenken, wo ist meine Zahnbürste? Ich manchmal schon, weil ich so unordentlich bin, aber im Idealfall hat man einen Platz, wo alles steht. Und dann putze ich meine Zähne und kann nebenbei vielleicht noch irgendwas anderes machen. Ein anderes Beispiel zu Gewohnheiten, was immer sehr gern zitiert wird, ist das Autofahren mit Schaltung. Am Anfang alles super viel. Ich muss hier schalten, ich muss Gas geben, Rückspiegel. Und jetzt, wenn man es mal ein paar Jahre gemacht hat, ist das ganz automatisch drin. Soll heißen, Gewohnheiten helfen uns, unseren Alltag möglichst kognitiv überschaubar zu halten, weil wir eben stell dir das vor wie so eine Trampelfahrt. Ne? Du gehst ihn einmal durch diesen Gebüsch, ist noch irgendwie modrig und ist irgendwie komisch und irgendwann hast du so einen Trampelfahrt, der gelaufen ist. Und so stelle ich mir Gewohnheiten vor. Ne? Irgendwann ist der da und du musst ihn einfach nur noch laufen und musst eben nicht mit der Machete da das Gestrüpp wegpacken. Und im Grunde können wir von drei Dingen ausgehen, die eine Gewohnheit ausmachen. Das ist einmal der Auslöser, also mit was erinnere ich mich an das, was ich tun möchte. Es ist die Gewohnheit selbst. Und es ist dann eben auch nochmal dann, wie du es eben schon gesagt hast, die Belohnung, die dahinter steht. Und die Studien gehen von 28 bis 90 Tagen, je nachdem, wen man sich anschaut dabei. Und ohne jetzt depressive Stimmung machen zu wollen, aber worüber keiner spricht, ist, wie schnell man aus diesen Gewohnheiten wieder rausfällt. Also sie sind da, man hat sich überlegt, aber der innere Schweinehund ist stark. So, ne? Das heißt, da nochmal zu überlegen, wie kann ich meine Strukturen so aufbauen, dass es passt. Also ein klassisches Beispiel ist, ich möchte Sport treiben. Und dann kann es dir helfen, dass du deine Sporttasche schon einmal entweder mit ins Auto nimmst, wenn du zur Arbeit gehst, damit du auf dem Heimweg zumindest die Option hast, schon mal ins Fitnessstudio zu gehen. Also die Barrieren nach unten zu schrauben. Bei Gewohnheiten, die uns vielleicht eher negativ im Leben stehen, wie vielleicht zu viel Fernseh gucken oder so, da kann es sein, dass man die Fernbedienung vielleicht nicht neben den Fernseher legt oder hinten den Stecker raus. Das sind so klassische Beispiele aus die 1%-Methode, um da den Widerstand höher zu machen. Also Widerstand nach unten fahren bei Gewohnheiten, die wir optimieren möchten, sichtbar machen, die Obstplatte und das Gemüse sichtbar hinzustellen, vielleicht schon vorzuschnippeln, damit ich nicht Obst raushole, schnippeln muss, weil wenn ich mir einen Keks aus der Dose hole, ist das auch schnell gemacht. Also man muss versuchen, da diese Balance zu finden. Dann die Gewohnheit selber niederschwellig zu gestalten am Anfang, lieber zu wenig machen als zu viel. Und was du schon gesagt hast, dieser Belohnungsaspekt. Der kann bei Bewegung dadurch kommen, dass wir uns danach besser fühlen. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, hey, ich ziehe jetzt mal vielleicht zweimal die Woche für 3 Minuten, wenn ich es geschafft habe, gönne ich mir vielleicht mal die Schuhe, die Sportschuhe, die ich ganz schön haben wollte. Oder irgendwas anderes Schönes. Vielleicht etwas Gutes, etwas Gesundes vielleicht. Und sich nicht mit McDonald's dann oder mit einer anderen Fastfood zu belohnen, kann aber auch eine Möglichkeit sein. Ich sage nur vielleicht, dass man dann die Belohnung daran koppelt. Und hilfreich ist auch immer denselben Zeitpunkt zu wählen, zu überlegen, wann passt es mir am besten. Und wir haben alle verschiedene Leben und verschiedene Jobs, verschiedene Arbeitszeiten. Aus meiner Erfahrung, den sichersten Ort, den du haben kannst, weil es dann wirklich nur daran liegt, ob du dich aktivieren kannst oder nicht, ist der Morgen. Das bedeutet, wenn noch niemand wach ist, das ist die Zeit, die du am besten unter Kontrolle hast. So, aber jetzt hier morgens um 6 irgendwie einen Kilometer zu laufen oder 2 oder 3 ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber wenn es um den Zeitaspekt geht, das einzubauen. Das zweite ist, die Gewohnheit visuell darzustellen. Das kann im Kalender sein. Das kann aber auch sein, dass ich Post-its in meiner Wohnung verteile. Ne? Oder wenn ich sage, ich möchte mich am Schreibtisch einfach ein bisschen mehr bewegen, weil ich merke, mein Rücken knappt, einfach einen kleinen Post-it an den Monitor. Ich kann immer noch entscheiden, es nicht zu tun. Aber es kommt in Erinnerung, dass ich das machen wollte und möchte. Und also das sind die 3 Faktoren. Versucht es euch so einfach wie möglich, also so klar wie möglich, was möchte ich machen? So auffällig wie möglich zu machen und so niederschwellig für euch. Also bereitet es ein Stück weit vor.
Und es muss ja auch gar nicht viel sein. Ne? Du hast es eben schon mal kurz erwähnt. Es reichen ja schon kleine Einheiten, um wirklich einen spürbaren Effekt zu erreichen.
Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat angegeben, dass wir 150 Minuten moderate Bewegung, also so, dass ich mich nebenbei noch unterhalten kann, oder 75 Minuten intensivere Bewegung. Definiert wird es dort, dass man ein bisschen schwitzt und auch so außer Atem kommt, dass man sich nicht mehr so gut unterhalten kann. Also entweder 105 Minuten moderat oder eben 75 Minuten etwas intensiver. Und dabei sagen die auch, das kann Gartenarbeit sein, das kann Hausarbeit sein, das kann aber auch der Spaziergang sein. Das ist nicht definiert dort. Zusätzlich oder eben auch in diesen 75 Minuten intensiveres würde ich Krafttraining mit einbauen. Wir haben gesagt, ungefähr 2x30 Minuten, wenn es intensiv genug ist, reicht vollkommen aus. Dann hast du immer noch 15 Minuten Zeit, um vielleicht noch ein kleines intensives Cardio zu machen. Und um das nochmal einzuordnen, weil ich mit Zahlen nicht so gut bin, wir reden hier von 1 Stunde und 15 Minuten in der Woche. Mhm. Und das ist erst einmal super, kann viel wirken auf einmal, aber es ist auch noch unterteilt. Also du machst eine 1/2 Stunde hier, du machst 1/2 Stunde dort und du machst 1/4 Stunde dort. So über die ganze Woche hinweg geteilt. Und dann ist es eben wirklich wichtig, sich klar zu machen, warum es mir wichtig ist. Ne? Weil der Zeitfaktor kann auf jeden Fall bei dem einen oder anderen mal sein, dass ich jetzt mir das eingeplant habe, aber meine pflegebedürftige Mutter oder Vater haben jetzt gerade einen Fall, wo ich jetzt das nicht machen kann. Ne? Und trotzdem liegen wir bei 30 Minuten bei etwas, was dann nachholbar ist. Ne? Und um es nochmal zusammenzufassen, 75 Minuten ist ein Aspekt oder ist ein zeitlicher Rahmen, der dich von, sagen wir mal, 0 auf locker mal 60-70% bringt.
Heißt, wenn ich 1,5 Stunden Krafttraining am Stück mache, dann trainiere ich nicht hart genug.
Es gibt sogenannten Weekend Warriors, die sagen, ich habe in der Woche keine Zeit, deswegen ballere ich mir das dann am Wochenende. Auch das ist besser, als es gar nicht zu tun. Und es ist die Möglichkeit für die, in ihrem Zeitkontingent es einzubringen. Und wenn du sagst, ich möchte die 2 Krafteinheiten, ich habe einfach nur am Wochenende, weil das kann ich nicht bewerten, ich habe diese Stunde, 15 Minuten nur am Wochenende, dann ist es auch okay, wenn ich das am Sonntag und am Samstag mache. Ich würde den Trainingsplan beim Krafttraining insbesondere dann nur so legen, dass ich eben nicht die gleichen Muskelgruppen an dem Tag, sondern ich würde sagen, ich übernehme ein klassisches Split, wäre mein Oberkörper, also alles, was Rücken, Ziehen und Drücken ist, und an dem zweiten Tag meine Beine, also eine Übung, die eher Kniebeugen belastet oder die eben die Hüfte in die Streckung bringt. So, und dann können das auch nur drei Übungen sein und ich habe trotzdem den Nerv. Idealerweise geben wir dem Nervensystem und auch der Erholung trotzdem ein bisschen mehr Zeit, weil auch wenn ich an Übungen für den Unterkörper mache, ist trotzdem der Oberkörper ein Stück weit mit beteiligt. Ne? Aber wenn das wirklich nur das in dein Zeitkontingent passt, dann ist das auf jeden Fall besser. Und was das Timing anbelangt, da reden wir über Nuancen, die das, da reden wir über die Top 5%, die es noch besser macht. Wenn du es schaffst, egal wie, diese 75 Minuten einzubauen oder eben die 150 Minuten im eher moderaten Tempo, dann wirst du deine Gesundheit definitiv verbessern.
Das sind doch gute Nachrichten für die Weekend-Warrior, zu denen ich mich auch zähle. Jetzt habe ich Warrior gesagt, ne? Das heißt natürlich Warrior, nicht, dass wir Rückmeldungen dazu kriegen. Gut, lieber Fjodor, das war schon viel, viel spannender Input. Zum Ende haben wir ja immer gerne noch mal so ein paar praktische Tipps für unsere ZuhörerInnen. Und du hast gerade darüber gesprochen, Menschen mit wenig Zeit. Was kann ich denn tun, um Bewegung und Übungen in den Alltag zu integrieren, wenn ich wenig Zeit habe?
Das klingt jetzt, also ich will damit nicht übergriffig sein, aber ich will als allererstes mein Warum finden. Ich weiß nicht, immer wieder, das wiederhole, aber warum will ich mich bewegen? Was für Benefits habe ich? Was wünsche ich mir davon? Und wenn ich das habe, wird dadurch automatisch eine andere Gewichtung der Wichtigkeit oder der Priorisierung kommen. Und mit dieser Priorisierung nochmal zu schauen, ist das ein Glaubenssatz, den ich da habe? Oder habe ich die Zeit vielleicht doch irgendwie irgendwo? Gerade wo wir jetzt darüber gesprochen haben, wie wenig das am Stück eigentlich sein kann. Ne? Und natürlich ist es auch ein bisschen, ne, eine halbe Stunde, natürlich muss ich dann mich noch umziehen, da kommt auch noch ein bisschen was drauf, so an Zeit, ne? Aber zu gucken, wie ist denn mein Arbeits- und Privatleben strukturiert und kann ich es vielleicht doch irgendwo einschummeln oder mogeln. Wenn ich das getan habe, sich in die Priorität zu setzen und sich mal verdeutlich machen, es ist super, wenn du eine Person bist, die ein Giver ist, die immer gerne gibt, die sich dem Leute umsorgt, die immer da ist, wenn das Telefon klingelt. Ab einem gewissen Punkt kann es zu einer extremen Überforderung kommen, dass du das nicht mehr leisten kannst, und zwar für einen längeren Zeitraum. Das bedeutet, lieber nimmst du dir die halbe Stunde oder meinetwegen nur 50 Minuten in der Woche gesplittet und sorgst damit dafür, dass du zumindest ein bisschen in die Bewegung kommst, die stressreduzierenden Benefits mitnimmst, deine gesundheitlichen Aspekte mitnimmst und dir auch mal Raum schaffst, dich zurückzuziehen aus diesem nur für dich zu sein. Dann kann es natürlich sehr wertvoll sein, auch wenn ich das viel über Kraftsport gesprochen habe, herauszufinden, bin ich beispielsweise ein Einzelsportler oder bin ich ein Teamsportler? Fühle ich mich wohler in einer Sportart, in der es um Gewinnen geht, ne? Oder bin ich eher in einer kooperativen Sportart, fühle ich mich mehr zu Hause, oder eben, wie gesagt, in einer Sportart, in der ich mich wohler. So herauszufinden, was macht mir Spaß? Weil ich kann jetzt noch so oft sagen, wie gut alles ist, so, aber wenn du sagst, es macht mir aber keinen Spaß, wirst du es nicht tun. Ich habe Voltigieren versucht, so oft zu schwänzen, wie es geht. Ich habe dann auch Judo gemacht, auch nicht, weil es nicht intrinsisch aus mir kam. Ne? Aber das ist nochmal wichtig, das mitzunehmen. Und dann als letzter Tipp, 75 Minuten passt nicht rein. Wie viel Zeit schaffst du bei, sagen wir mal, 16 Wachstunden, 7 Tage die Woche, wie viel von dieser Zeit kannst du opfern? Oder investieren, besser gesagt. Ich will eher sagen, investieren. Und dann damit anzufangen. Umso nieder. Also jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und auch wenn wir jetzt gerade diese 50 Minuten, also ich vor allem sehr überstrapaziert habe, wollte ich damit jetzt nicht sagen, nur dann hat das irgendeinen Effekt, so, sondern da sind wir relativ klar, dass das schon, da muss nicht mehr viel mehr gemacht werden. Das möchte ich damit sagen. Aber alles, was drunter ist, wenn es auch nur 20 Minuten die Woche sind, also 2 mal 10 Minuten, ist es besser, als es nicht zu tun. Und es wird dir trotzdem gesundheitlich und mental viel, viel besser gehen.
Das war doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Die Apps und Programme, die helfen können, um besser in Bewegung zu kommen, die packen wir einfach in die Shownotes. Ich bedanke mich sehr bei dir für dieses spannende Gespräch und diese, wie ich fand, tolle Motivation. Ich habe jetzt Lust, direkt ins Fitnessstudio loszugehen. Leider liegt noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber ich bin ja dieser klassische Weekend-Warrior und werde dann morgen und übermorgen Gas geben, weil wir nehmen an einem Freitag auf. Lieber Fjodor, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns an deiner Erfahrung und an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuhören. Über Feedback freuen wir uns, wie gesagt, immer sehr unter podcast@familienservice.de oder nimm dir jetzt noch die Minute Zeit und gib uns eine Bewertung auf deinem Podcast-Portal. Und die letzten Worte gehören wie immer meinem Gast.
Olli, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte, dass du diesen Rahmen gesteckt hast für uns. Und ich würde das Letzte, was ich gesagt habe, nochmal wiederholen. Versucht, wenn es in euren Möglichkeiten steht, mit Bewegung anzufangen. Geht spazieren, geht raus, überfordert euch aber nicht, sondern findet das, worauf ihr Lust habt. Es kann auch Tanzen sein, es kann alles sein. Probiert es aus. Und wenn ihr am Ende sagt, nee, Bewegung ist nichts für mich, dann habt ihr es zumindest probiert und könnt es wirklich dann auch, mag auch Sport ist Mord, aber probiert es aus und fangt klein an. Und ich bin mir sicher, ihr schafft es. Und freue mich auf jeden Fall auch dann über die Kommentare, über das Feedback dann auch auf den gängigen Medien. Genau.
Herzlichen Dank und mach's gut.
Ciao.